Hallo und herzlich willkommen bei ZDK fragt, dem Podcast des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mein Name ist Elsa Fiebig und heute telefoniere ich mit ZDK-Vizepräsident Professor Dr. Thomas Söding, der vom 4. bis 29. Oktober bei der Weltsynode in Rom als Berater dabei war. Guten Tag, Herr Söding.
Hallo, Frau Fiebig.
Herr Söding, 4 Wochen Weltsynode sind am Sonntag zu Ende gegangen. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Meine Erwartungen, muss ich gestehen, waren durchaus begrenzt, denn es ist mir völlig klar, dass das ein großes Risiko ist, das die katholische Kirche eingeht. Sie weiß, dass es so wie jetzt nicht weitergeht, weil es eine tiefe Krise des Bischofsamtes gibt. Sie weiß eigentlich auch, dass sie mehr Partizipation in der Kirche organisieren muss, aber es gibt eben halt starke Spannungen in der katholischen Kirche. Es gibt Widersprüche zu Reformideen. Und deswegen war ich nicht ganz sicher, welche Dynamik diese Synode entwickelt. Vom Ende her betrachtet, sage ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, wie wir gekommen sind. Viele werden sicherlich sagen, es reicht nicht, aber ich glaube, man kann doch sagen, die Richtung stimmt und deswegen bereue ich nicht, dass ich 4 Wochen als Theologe die Synode begleitet habe.
Und was hat Sie in der Zeit am meisten beeindruckt oder überrascht?
Das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist einmal mehr, dass die katholische Kirche eine Weltkirche ist. Norden, Süden, Westen, Osten kommen hier tatsächlich zusammen. Selbst wenn man sich zunächst mal nur auf die Bischöfe, die ja die große Mehrheit der Mitglieder bilden, konzentriert, sieht man das. Man sieht das zum Teil schon an den Anzügen, an den Freizeithemden, die einige dort getragen haben, an den unterschiedlichen liturgischen Gewändern, die während der Gottesdienste getragen worden sind. Man sieht es an den Themen. Es macht schon etwas aus, ob jemand aus dem globalen Süden oder aus dem Norden von sozialer Ungerechtigkeit spricht, ob die Klimakrise von einer Frau aus Ozeanien angesprochen wird oder von einem Kanadier. Das alles kommt in dieser Synode zusammen. Das finde ich großartig. Ich finde es auch gar nicht so einfach, diese vielen verschiedenen Ansichten, Perspektiven, Voraussetzungen, Erwartungen aufeinander zu beziehen. Dass das dann am Ende doch gelungen ist, das ist für mich keine Überraschung, sondern es ist für mich eine Notwendigkeit. Es hat auch einige Kompromisse gefordert. Manches musste weichgezeichnet werden. Das wiederum habe ich erwartet. Es wird Interpretationskonflikte geben. Von daher ist die Frage, wie ist die katholische, wie ist die ökumenische Öffentlichkeit engagiert, sehr, sehr wichtig. Texte sind geduldig, aber jetzt geht es darum, den Prozess zu gestalten.
Stichpunkt Prozess gestalten. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind viel weiter gekommen, als Sie dachten. Wie muss es denn jetzt weitergehen oder soll es bestenfalls weitergehen, bis Teil 2 der Weltsynode im Jahr 2024 startet?
Die Synode ist ja von Anfang an auf 2 Jahre angelegt gewesen. Eigentlich noch länger, wenn man die Vorklärungen mit in Betracht zieht. Warum so lange? Meine Antwort: weil so viel zu tun ist, weil so viel liegen geblieben ist, weil es eine viel zu starke Fixierung auf Papst und Bischöfe gegeben hat und weil diejenigen, die die Verantwortung haben, geahnt haben, mit einem Aufschlag wird das nicht gelingen. Von daher ist jetzt zunächst mal in meinen Augen gut, dass es gelungen ist, die vielen Fragesätze des sogenannten Instrumentum Laboris, der Arbeitsgrundlage für Oktober 2023 in eine Vielzahl von Aussagesätzen zu verwandeln, sodass diese Weltorganisation Katholische Kirche gemeinsam sagen kann, hier stehen wir. Und so wie jetzt geht es nicht weiter. Wir müssen neue Wege finden. Und da gilt es jetzt meines Erachtens zweierlei zu tun. Zum einen den Ball wieder zurück ins Feld zu spielen, der vielen Länder, in denen es die katholische Kirche gibt, der vielen Kulturen, der vielen Sprachen. Da wird auch Deutschland gefragt sein, da wird auch das ZDK gefragt sein, wie es eigentlich mit diesen Vorschlägen und Vorlagen umgehen. Und zum Zweiten bin ich der festen Überzeugung, dass es einer Fokussierung bedarf. Das heißt, es muss theologisch qualifiziert herausgearbeitet werden, wo sind eigentlich die Knotenpunkte, an denen weiter gestrickt werden muss und welche dann auch bis ins Kirchenrecht hineingehenden Konsequenzen wären zu ziehen. Im Idealfall würde hier so ein Tableau von Notwendigkeiten und Möglichkeiten ausgebreitet werden, sodass die Synode zweiter Teil 2024 nicht bei Null anfängt, sondern diesen Klärungsprozess voraussetzen kann und sich jetzt auf einige wenige, aber sehr wichtige und sicherlich auch strittige Fragen zu konzentrieren vermag.
Gibt es eine Frage, die in Ihren Augen ganz besonders wichtig ist, schnell zu klären?
Schnell zu klären, das wird nicht so ohne weiteres möglich sein, weil tatsächlich viele unterschiedliche Bedingungen beachtet werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass die katholische Kirche jetzt davon etwas hat, wenn sie eine Art Masterplan für die Kirchenreform weltweit auflegen würde. Ich glaube, dass es vor allen Dingen um drei Aspekte gehen wird. Das eine ist, wie sich diese stark betonte bischöfliche Autorität zu der Repräsentanz des Kirchenvolkes verhält, zu der Stimme, die Frauen, die Männer, die nicht geweiht sind, haben in allen Prozessen des Beratens und Entscheidens. Es wird zweitens darum gehen, wie dieser starke Einheitsgedanke, den die katholische Kirche hat und der immer auch mit dem Papst und mit Rom verbunden ist, wie sich der vermitteln lässt mit der Vielfalt der Lebensformen des katholischen, Stichwort Dezentralisierung. Rhetorisch ist da schon vieles gesagt worden, faktisch ist so gut wie nichts gemacht worden. Und drittens ist die Frage im Raum, was eigentlich katholisch 2023 fortfolgende heißt. Wir sind ja eine Religion mit einer lebendigen Tradition. Viele wollen diese Tradition festschreiben, so wie sie im 20. Jahrhundert vor allen Dingen ausgebildet worden ist. Andere wollen sie weiterentwickeln. Grundsätzlich besteht Übereinstimmung, dass die Tradition nicht erstarren darf. Aber was das zum Beispiel heißt für die Weiterentwicklung des christlichen Menschenbildes, was es heißt für die Weiterentwicklung von verbindlichen Formen des Zusammenlebens, was es heißt für gelebte Sexualität, da verdichten sich im Moment die Konflikte. Und da meine ich, muss eine neue Qualität in die Beratung und dann schließlich auch in die Entscheidungen hinein. Ich halte es für ganz verfänglich, wenn man sich jetzt über ethische Fragen sozusagen verkämpfen würde, wo aber doch die Glaubensfragen im Kern des Bekenntnisses zu Jesus als Christus gemeinsam sind. Die katholische Kirche will eine positive Kraft in der Weltöffentlichkeit sein. Sie setzt sich für Menschenrechte weltweit ein. Aber es gibt immer noch zu viele, die meinen, in der Kirche gibt es religiöse Sonderrechte und diese Sonderrechte würden dann am Ende menschenrechtliche Argumentationen, zum Beispiel Gleichberechtigung der Geschlechter, hintanstellen lassen. Ich bin da grundlegend anderer Auffassung, aber ich weiß, dass darum gekämpft werden muss.
Was ist denn dann aus Ihrer Sicht jetzt für den synodalen Prozess und den synodalen Ausschuss, der jetzt Anfang November in Essen ansteht, wichtig mitzunehmen?
Einige haben ja gedacht, dass sie diesen synodalen Weg in Deutschland ausspielen könnten gegen den synodalen Weg weltweit, der jetzt in Rom verdichtet worden ist. Macht mal langsam, macht mal ein Moratorium. Ich war von Anfang an mit vielen überzeugt, das ist gar kein Widerspruch, sondern der eine weltweite Prozess und der andere, unser Prozess in Deutschland, reagieren auf ähnliche, unterschiedlich klar ausgedrückte Herausforderungen und sie entwickeln sich auch in einer ähnlichen Richtung, nicht identisch. Das ist zum Beispiel schon deswegen weltweit nicht der Fall, weil es ja für die katholische Kirche in Deutschland sozusagen zwei Säulen gibt, nicht nur die Bischofskonferenz, das kennt man weltweit, sondern eben halt auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also die Organisation der katholischen Zivilgesellschaft, wenn man es so ausdrücken will. Die Orden wollen ja allerdings auch immer näher an ZDK heranrücken. Und diese Konstruktion, die überhaupt erst diesen synodalen Weg in Deutschland auf Augenhöhe ermöglicht hat, die enorm viel Energie in das katholische System in Deutschland hineingebracht hat, die ist unser Charakteristikum, die ist unser Spezifikum. Wir haben immer gesagt, das ist keine Blaupause für die ganze katholische Welt, aber es ist eine verbindliche und verständliche Form, beraten und entscheiden aufeinander zu beziehen. Also ist meine Konsequenz, aus der Synode ersten Teil kommen keinerlei Stoppschilder, sondern kommen eine Reihe von vielleicht noch etwas undeutlichen Wegweisern, die führen in die Richtung, die wir jetzt hier in Deutschland auch gehen müssen. Heißt 10. 11. November, synodaler Ausschuss in Essen und dann fortfolgende, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir können sicher sein, dass es keine Verbotsbriefe aus Rom gibt, wenn nicht in Rom selber die Machtkämpfe gegen den Papst letztendlich ausgefochten werden. Und da müssen wir auch wieder klug mit solchen Störmanövern umgehen. Wir werden partizipative Strukturen in der Analyse von Problemen, in der Besprechung von Problemen, in der Lösung von Problemen in Deutschland vorantreiben. Da sehe ich auch das ZDK in einer besonderen Rolle. Das wird auf der Bundesebene sein, das wird auf vielen Diözesanebenen sein. Kein Bischof kann zu seinem Glück gezwungen werden, aber zum Glück sind die allermeisten Bischöfe bereit, in solche Prozesse hineinzugehen. Und nicht zuletzt wird das auch in vielen, vielen Pfarrgemeinden neu anfangen sollen. Viele haben ja schon sehr positive Erfahrungen, aber wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, sodass diese gemeinsame Verantwortung auch geklärt wird. Und das ist dann wiederum auch ein Beitrag, den die katholische Kirche in Deutschland in den weltweiten synodalen Prozess einspielen kann. Vielleicht müsste ich noch mal ein besonderes Wort sagen zu den Beschlüssen, die wir in Deutschland gefasst haben, im Wissen darum, dass sie nicht nur in Deutschland beantwortet werden können. Und das betrifft vor allen Dingen die Rechte von Frauen und das betrifft die Frage von Segensfeiern für Paare, die sich lieben. Zum einen, diese Themen sind eingebracht. Zum anderen, diese Themen sind nicht nur in Deutschland relevant, sondern es gibt viele andere Länder, die vielleicht mit anderen Worten, aber ganz ähnliche Ziele verfolgen. Da ist es allerdings so, dass das Mandat der jetzigen Synode durchaus begrenzt ist. Diese Synode ist eine Übersynodalität. Ja, da gehört für mich die Stärkung von Frauenrechten dazu und die Inklusion und nicht die Exklusion. Und unter diesem Label kann jetzt auch und muss jetzt auch diese Thematik angefasst werden und nach meinem Dafürhalten viel deutlicher, viel mutiger, viel klarer, als das schon in dem Zwischenbericht, aber doch immerhin schon zu markieren, möglich gewesen ist. Allerdings ist es so, dass dann am Ende doch der Papst selbst gefragt sein wird, Entscheidungen zu treffen. Solche Entscheidungen sind möglich. Auch da muss ich differenzieren über die Frage, die uns in Deutschland auch sehr wichtig gewesen ist, was es nämlich mit der Priesterweihe von Frauen zu tun hat, ist auf dieser Synode sehr selten gesprochen worden. Das Augenmerk richtet sich jetzt in erster Linie auf den Frauendiakonat. Ich weiß, dass die Situation der Diskussion in Deutschland eine andere ist, aber ich teile mit, dass dies auf der Weltebene sozusagen so der Fall ist und durchaus als ein Riesenschritt gewertet werden wird. Allerdings ist auch hier die Forderung bislang sehr mau und da kann ich nur hoffen, dass die Klarheit herrscht. Wir können nicht nur einfach sagen, hier muss neu studiert werden, sondern ich bin ja der Auffassung, wenn mal wirklich richtig studiert würde, dann würden sich auch die richtigen Konsequenzen ergeben. Und einen anderen Punkt hat es gegeben, den also viele, wie ich finde, zu Recht beklagt haben. In früheren Versionen war auch immer das Stichwort LGBTQ als ein sozusagen Keyword genannt worden. Dieses Stichwort findet sich jetzt in dem Zwischenbericht bedauerlicherweise, sage ich, nicht mehr. Das ist sicherlich eine Konzession an die sehr kritischen, wie ich finde, überkritischen Stimmen, vor allen Dingen aus Osteuropa und aus dem globalen Süden. Aber immerhin ist nach wie vor von der Notwendigkeit die Rede, dass kein Mensch aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminiert werden darf. Also ist die Sache sozusagen enthalten. Über die Form muss allerdings noch gestritten werden. Also von daher sieht man die Unterschiede zwischen dem, was bei uns in Deutschland der Tagesordnung steht und jetzt ganz seriös weiter bearbeitet werden muss, und dem, was in Rom sozusagen jetzt gesagt wird und 2024 gesagt werden kann. Aber es gibt keinen Widerspruch, sondern es gibt eine gemeinsame Anstrengung, die katholische Kirche auf einen Weg der Umkehr und Erneuerung zu führen.
Und das wäre quasi ein Kompromissbeispiel, was Sie gebracht hatten, mit dass LGBTQ nicht explizit im Papier steht, aber in einer anderen Form.
Ja, genau. Das war einer der Punkte. Jetzt kann ich nur einfach ein bisschen um Verständnis werben. Das ist sehr häufig so. Nicht nur in der Kirche, sondern in internationalen Konferenzen, dass man es nicht schafft, eine qualifizierte Mehrheit dadurch zu erreichen, dass man auf bestimmten Punkten pocht, die für andere aber ein rotes Tuch sind, sondern dass man dann versucht, eine Formel, die alle mitnehmen kann, zu finden. Ich verstehe alle diejenigen, die sagen, das habt ihr jetzt aber auf meine Kosten gemacht. Und ich muss sagen, ja, ist so. À la longue glaube ich allerdings, dass mehr gewonnen wird, wenn man hier in einen Weg mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, teilweise auch unterschiedlichen Richtungen mitnimmt und sagt, dass wir zusammenbleiben wollen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, als wenn man es zuspitzt und jetzt an einer bestimmten Stelle es einfach zum Bruch kommen lässt. Ich verstehe, die Innenperspektive ist da eine andere als die Außenperspektive, weil ich selber, wenn auch nur am Rande, am Schreiben dieser Texte beteiligt gewesen bin, jedenfalls in der Vorbereitung sehr aktiv gewesen bin. Ich muss sagen, ich war heilfroh, dass am Ende immerhin das, was wir gemeinsam zu Papier gebracht haben, auch von einer so überwältigend großen Mehrheit getragen werden konnte.
Jetzt hatten Sie die Stichpunkte Weltkirche, ZDK. Wie ist das ZDK in diesem Raum vertreten?
Diese internationale Dimension ist für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, denke ich, extrem wichtig. Und von unserer internen Logik her können wir es ja auch schon allein deswegen abbilden, weil bei uns die internationalen Hilfswerke in ihren Dachorganisationen auch vertreten sind und ja auch zu Wort kommen und uns sprachfähig machen, wenn wir uns zu diesen Aspekten äußern. Insbesondere machen wir das ja, wenn wir die Klimakrise mit den sozialen Krisen dieser Welt in Verbindung bringen, wenn wir erkennen, wie auch die kriegerischen Konflikte unserer Gegenwart mit diesen ökologischen und sozialen Herausforderungen tatsächlich zusammenhängen. Auf der anderen Seite hatte ich schon auf die Schwierigkeit hingewiesen. Eine Laienorganisation, die im Kern selbstbestimmt ist, ist in der katholischen Weltkirche ganz ungewöhnlich. Normalerweise hatte man versucht, top-down, das heißt unter der Flagge von Bischöfen, auch dann die Laien zu motivieren und zu organisieren. Das nennt man katholische Aktion. Es zeigt sich allerdings, dass dann neben den Bischöfen normalerweise kaum eine andere Größe in den jeweiligen Ländern auftritt, die jetzt mit dem Anspruch auf eine bestimmte Repräsentanz sagen kann, was die Gläubigen denken und was sie einbringen wollen in den weltkirchlichen Prozess. Da hatte ich den Eindruck, dass sehr, sehr viel Informationsarbeit notwendig war, bis dahin, dass ich das Vorurteil auflösen müsste. Ich als Vizepräsident des ZDK und genauso meine Kolleginnen und Kollegen seien vom deutschen Parlament gewählt worden. Ja, da hatte man irgendeine Vorstellung von anglikanischer Staatskirche im Raum und muss sagen, nein. Das ist selbst organisierter Katholizismus und die Repräsentativität des ZDK ist aber mal mindestens so groß wie die der Deutschen Bischofskonferenz, solange die deutschen Bischöfe, die Bischöfe eben halt auch nicht gewählt werden von denjenigen, für die sie Bischöfe sind. Also da ist sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit nötig, allerdings auch möglich. Und dann sieht man auf der einen Seite Skepsis wegen des ungewohnten Selbstbewusstseins derer, die jetzt für das ZDK auftreten. Entsprechende Briefe haben wir auch bekommen. Ich erinnere mich an eine kleine Situation, als ich bei einem Espresso anstand und dann hinter mir ein im Anzug mich sofort zu erkennender Kardinal stand. Und weil ich höflich bin, sprach ich ihn dann an und stellte mich vor. Und er sagte mir, oh, I wrote you a letter. Und dann hatte ich geguckt, wer das war. Das war der Kardinal Roche, der uns einen der Liebesbriefe geschickt hatte. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir haben den Brief sehr sorgfältig studiert. Und Sie haben ja auch sicherlich gesehen, dass wir geantwortet haben. Und dann lachte er und sagte, ja, ich habe es verstanden. Und lustig war eben halt, wir sind dann nicht tiefer gegangen. Aber das war sozusagen einer unserer Hauptkritiker. Er wusste, was ich dachte. Ich wusste, was er dachte. Okay, und dann muss man sagen, also Kaffeeschlange ist jetzt nicht der Platz, um das jetzt sozusagen auszutragen. Auf der anderen Seite haben mich eben halt auch sehr, sehr viele angesprochen. Da sind die Pausen natürlich sehr, sehr wichtig. Die sagen, wie gut, dass es euch in Deutschland gibt, wie gut, dass ihr mit diesem synodalen Weg vorangeht, wie gut, dass es dieses ZDK gibt. Ich wusste erst gar nicht, was das ist, aber ihr seid ja richtig selbst organisiert. Ihr könnt euch ja artikulieren, ohne dass ihr vorher andere zu fragen braucht. Was würde ich dafür geben, wenn das bei uns ganz genauso wäre? Also in dieser Spannung sind wir. Jetzt will ich das ZDK nicht idealisieren. Wir müssen uns ja auch sozusagen neu erfinden, aber auf jeden Fall doch sagen, diese ungewöhnliche Position, dass wir aus eigenem Recht, mit eigener Verantwortung uns nicht nur, das ist ja unsere Hauptaufgabe, mit politischen, kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Fragen beschäftigen, sondern auch mit kirchlichen Fragen. Diese Kompetenz ist ungewöhnlich und von daher meine ich, die müssen wir weiter pflegen, denn das sehen wir auch in Deutschland, dass unser innerkirchliches Reformengagement und dass unsere politische Lobbyarbeit eigentlich wie zwei Seiten einer Medaille sind.
Was würden Sie sagen, ist auf der internationalen Ebene nun die Aufgabe des ZDK?
Ja, die Aufgabe des ZDK ist zunächst mal auch ganz schlicht und ergreifend in Deutschland diesen synodalen Weg mit zu einem Erfolg zu machen. Und dazu gehört, dass wir unsere Perspektiven klar herausarbeiten. Dazu gehört aber auch, dass wir wissen, dass wir in einen solchen Abstimmungsprozess mit der Bischofskonferenz nicht so rausgehen, wie wir reingegangen sind. Ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, hier uns auf Beschlüsse zu einigen, die nicht nur unsere Vollversammlung trägt, sondern die auch dann die Bischofskonferenz trägt. Und dann haben wir auch 20 weitere Mitglieder des Synodalen Ausschusses, die wir wählen. Und die, über die wir nicht bestimmen können, sondern die mit uns dann diese Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass wir eine Riesenchance haben, auf einen synodalen Rat zuzusteuern. Vielleicht heißt er dann nicht synodaler Rat, vielleicht heißt der Kirchenversammlung. Das ist so ein Begriff, der sich in Lateinamerika entwickelt hat. Von einer Bischofsversammlung zu einer Kirchenversammlung. Ich bin persönlich immer noch der Auffassung, dass synodaler Rat die bessere Bezeichnung wäre, weil es ja klar ist, ZDK bleibt unabhängig und sprachfähig und lässt sich nicht sozusagen vom synodalen Ausschuss beherrschen, sondern mandatiert ihn und trägt ihn und umgekehrt natürlich auch die Bischofskonferenz. Das ist vielleicht nochmal wieder dieser deutschen Kultur, dieses Kooperativen, dieses Differenzierten, ich sage sogar des Föderalen, geschuldet. Das ist in zentralistisch agierenden Ländern gar nicht so leicht zu vermitteln. Aber wie auch immer, ich glaube, dass wir hier diese Aufgabe haben. Wir hätten ein riesiges Feld bei der internationalen Vernetzung, aber da muss ich jetzt realistisch sein. Wir können uns nur das vornehmen, was wir auch wirklich zu leisten imstande sind. Da ist nach Prag einiges auf Initiative unserer Präsidentin Emmerstetter Karp angestoßen worden. Aber wir sehen auch jetzt schon, dass es nicht so ganz einfach ist, auf Dauer diese Initiativen stark zu machen, wenn eben halt auf der anderen Seite es keine richtigen Partnerorganisationen gibt, sondern sehr viel guten Willen von gar nicht so wenigen Einzelnen. Also das wird sicherlich ein spannendes Projekt sein. Die gegenwärtige Dachorganisation, bei der wir auch Mitglied sind, die scheint jetzt wenig flexibel und engagiert zu sein. Ja, vielleicht muss man mal überlegen, wie sie sich künftig zusammensetzt, damit da einfach mehr Energie in den Raum muss. Das Letzte, was ich sage, wir sollten, wenn wir vom ZDK aus unsere Positionen bedenken, sowohl zu unserer politischen Arbeit als auch zu unserer kirchlichen Arbeit, immer bedenken, wir sind keine Nationalisten. Wir sehen unsere Situation vor Ort, wir haben hier auch diese Verantwortung, aber wir sind Teil der weltweiten katholischen Kirche. Diese große Weite hindert uns aber nicht, legt uns keine Fesseln an, sondern muss uns inspirieren, so etwas wie universale Solidarität auf katholisch zu buchstabieren. Ich finde, da stehen wir überhaupt nicht bei Null, sondern wir können viele Impulse aufgreifen. Aber wir haben jetzt nochmal andere Formate, in denen wir diese internationale Solidarität des ZDK auch zum Ausdruck bringen können.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bin sehr gespannt, was sich in den nächsten Monaten entwickeln wird und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen und in der Tat ist viel zu tun, aber ich denke, es lohnt sich auch.
Das war unser Gespräch mit ZDK-Vizepräsident Prof. Dr. Thomas Söding zum Ende des ersten Teils der Weltsynode. Sie möchten alle täglichen Berichte von Prof. Söding direkt aus Rom nochmal nachlesen? Dann schauen Sie jetzt vorbei unter zdk.de/sms. Den Link dazu finden Sie im Begleitmaterial und in den Shownotes. Abonnieren Sie unbedingt auch unseren Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ZDK fragt.